Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek im Studio herzlich willkommen. Erst teilt Angela Merkel gegen die Politik von US-Präsident Trump kräftig aus, dann trifft sie seinen Außenminister in Berlin. Darüber wollen wir gleich berichten. Mehr Unilateralismus fordert sie, kritisiert den Handelskrieg, der heute mit seinen abermals verschärften Strafzöllen die Märkte verunsichert hat. Und Zölle als Druckmittel entdeckt Trump nun auch in einem ganz anderen Konflikt, nämlich in jenem mit Mexiko um Migranten. Die SPD-Bundestagsfraktion ringt um ihre Vorsitzende und die Union noch einmal um den Kohleausstieg. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es heute um die Zukunft des Lokaljournalismus. Weltoffen statt isolationistisch, gemeinsam statt allein. Die Bundeskanzlerin findet klare Worte in Harvard bei ihrer Rede dort, kritisiert den US-Präsidenten und seine Politik, die vielen Lügen in Washington, ohne dabei den Namen Trump auch nur mit einer Silbe in den Mund zu nehmen. Das kommt an bei den Studierenden in Harvard. Stehende Ovationen für Angela Merkel nur einen Transatlantikflug später, dann in Berlin. Der erste Besuch von US-Außenminister Pompeo. Der Ton hier, sagen wir, anders, wie Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Als sie den entscheidenden Satz ausspricht, schaut sie den amerikanischen Außenminister demonstrativ an. Ein kurzes Lächeln huscht Angela Merkel übers Gesicht.
Die Vereinigten Staaten sind und bleiben der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas.
Doch niemals zuvor waren die transatlantischen Beziehungen seit dem Krieg so schlecht wie heute. Handelsstreit mit China, das Verhältnis zu Russland, die Iran-Politik. Eine lange Liste von Themen liegt auf dem Tisch, als Pompeo zum mehrfach verschobenen Antrittsbesuch in Berlin erscheint.
Die wir im Geiste der Partnerschaft besprechen werden.
Gestern noch war sie in den USA an der Elite-Universität Harvard. Nach ihrer kräftig bejubelten Abrechnung mit dem amerikanischen Präsidenten hält sie es am Tag danach wohl für angebracht, diesen Geist der Partnerschaft zu beschwören. Ohne ihn beim Namen zu nennen, hatte die Kanzlerin Trumps Twitterei kritisiert. Auch dürften nicht vorschnell Falschmeldungen in die Welt gesetzt werden. Es sei vielmehr wichtig, so Merkel,
wenn wir bei allem Entscheidungsdruck nicht immer unseren ersten Impulsen folgen. Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen.
Vor den Kameras bleibt Mike Pompeo dann heute freundlich und sanft im Ton. Viel Politlyrik vom amerikanischen Außenminister.
Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Deutschland ist ein großer und wichtiger Partner der Vereinigten Staaten von Amerika. Deshalb freue ich mich außerordentlich darüber, so viel Zeit heute mit Ihnen verbringen zu können.
Doch hinter verschlossenen Türen dürfte er wohl deutlich geworden sein, dass Deutschland seine Rüstungsausgaben bei weitem nicht so erhöht, wie sich der US-Präsident das vorstellt, könnte am Ende dazu beitragen, dass der deutsche Bundeswehreinsatz gegen den Islamischen Staat im Oktober verlängert werden muss. Die USA wollen im Norden Syriens eine Pufferzone einrichten, auch um kurdische Kämpfer zu kontrollieren und setzen dabei auch auf deutsche Unterstützung. Schon jetzt sind Tornados der Luftwaffe in Jordanien stationiert, die von dort zu Aufklärungsflügen starten. Auch die Luftbetankung wird von der Bundeswehr unterstützt.
Und über alles Weitere wird zu gegebener Zeit im Bundestag zu diskutieren und auch zu entscheiden sein.
Betont Heiko Maas, der sich vor Merkel mit seinem amerikanischen Amtskollegen ausgetauscht hatte. Dabei machte Mike Pompeo deutlich, dass die USA bezüglich ihrer harten Haltung gegenüber dem Iran kaum mit sich reden lassen werden. Allein humanitäre Lieferungen sind möglich, bekräftigt er und warnt zugleich, die Handelsbeschränkungen mit dem Iran zu unterlaufen.
Wir haben ganz klar uns ausgesprochen zu dem Handel mit Iran. Entweder gibt es Sanktionen oder es gibt keine. Da werden wir natürlich bemüht sein, die amerikanischen Sanktionen in vollem Umfang umzusetzen.
Sein deutscher Kollege versucht zu vermitteln. Sozialdemokrat Heiko Maas stellt das Verbindende in den Vordergrund und wiederholt entsprechende Forderungen an den Iran.
Letztlich haben wir die gleichen Ziele. Wir wollen, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen kommt. Wir wollen, dass der Iran sich verhält zu unseren Vorwürfen, was das ballistische Raketenprogramm angeht. Und wir wollen auch, dass die Rolle, die der Iran in der Region spielt, in Syrien, aber auch im Jemen, so nicht bleibt. Wir gehen zurzeit unterschiedliche Wege, aber wir sind uns, glaube ich, darüber im Klaren, dass die Ziele immer die gleichen geblieben sind.
Doch die Differenzen zwischen Berlin und Washington lassen sich damit wohl kaum schönreden. Aber wie meinte Merkel gestern in Harvard?
Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir sie gemeinsam angehen. Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln.
Noch steckt hinter diesen Worten allerdings wohl eher ein frommer Wunsch.
Frank Capellan aus Berlin. Bleiben wir bei dem, wovor Angela Merkel so eindringlich gewarnt hatte, beim Handelsstreit, der unseren Wohlstand gefährde, wie sie sagt. Als hätte sie dafür noch einen Beleg beifügen wollen, fallen die Aktienkurse weltweit weiter in die tiefroten Zahlen. In Reaktion auf die weiter angezogenen Zollschrauben im Handelsstreit zwischen den USA und China. Und als wäre das schon nicht genug, Zölle will US-Präsident Donald Trump nun auch gegen Mexiko verhängen. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler meldet sich aus Washington.
Mexiko nutzt die USA seit Jahrzehnten aus, twitterte der Präsident am Morgen seiner Entscheidung, die mexikanische Regierung mit weiteren Zöllen unter Druck zu setzen. Es geht Trump dabei um schärfere Maßnahmen gegen Immigranten auf der mexikanischen Seite. Mexiko kann das Problem leicht lösen. Es ist höchste Zeit für Mexiko, endlich tätig zu werden, schrieb Trump. Er kündigte an, ab dem 10. Juni auf alle mexikanischen Produkte Zölle in Höhe von 5% zu erheben und sie kontinuierlich Monat für Monat um weitere 5% zu steigern, sollte Mexiko nicht drastisch gegen die hohe Zahl der Einwanderer vorgehen. Der Präsident setzte sich damit über die Warnungen seiner engsten Berater hinweg. Er hatte bereits am Mittwoch seinen Vizepräsidenten Mike Pence beauftragt, drakonische Strafen anzukündigen. Mexiko müsse mehr tun, sekundierte Pence, wie geheißen.
As the President said earlier today, he's considering additional action using his authority as president.
Mexiko reagierte ebenso nervös wie die Märkte. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador entsandte postwendend seinen Außenminister nach Washington. Ob er allerdings ins Oval Office vorgelassen wird, ist nach Aussage von Trumps Sprecherin Sarah Huckabee Sanders noch fraglich.
I'm not aware of any plans at this time.
Obrador schickte Trump einen zweiseitigen Brief. Darin schrieb er, Trumps America First Politik sei ein Trugschluss. Mexiko tue, was es könne, um den Strom der Menschen aufzuhalten, weigere sich aber, die Menschenrechte dabei zu verletzen. Donald Trump hatte bereits am 4. April mit einer härteren Gangart gedroht und dabei auch die Schließung der Grenze zu Mexiko ins Gespräch gebracht, eine Drohung, die er dann zunächst um ein Jahr zurücknahm. Zuerst werde er die Zölle anheben.
We're going to close the border or I'm going to tariff the cars. I'll do one or the other. And you probably start off with the tariffs. That'll be a very powerful.
Mexiko ist in nicht allzu ferner Zeit der wichtigste Handelspartner der Vereinigten Staaten. Das Exportvolumen in den südlichen Nachbarstaat ist größer als das nach China, Japan und Deutschland zusammengenommen. Doch noch aus einem anderen Grund stößt Trumps Eskalation im Handelskrieg auf Unverständnis, kündigte der Präsident seine Entscheidung doch just an jenem Tag an, an dem er dem Kongress den Entwurf für den Nachfolgevertrag des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zur Ratifizierung vorlegte. Dort zeichnet sich jetzt erheblicher Widerstand ab, auch unter republikanischen Kongressmitgliedern. Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Senator Chuck Grassley aus Iowa, ein überzeugter Verfechter des Freihandels, nannte Trumps Entscheidung einen Missbrauch der präsidialen Zollbefugnisse, der den Intentionen des Kongresses zuwiderlaufe. Doch Trump schickt seine Vorkämpfer an die medialen Frontlinien. Seine Sprecherin Sanders erklärte in Fox News, der Präsident habe seinen mexikanischen Amtskollegen nicht im Vorfeld in Kenntnis gesetzt. Er habe das aber auch nicht tun müssen, weil der mexikanischen Seite die Sanktionsdrohungen bekannt gewesen sein müssen.
We've been talking to them for months, asking them for months to step up and take on a greater role and a greater responsibility.
Handelsexperten weisen auf den enormen wirtschaftlichen Schaden hin, der der Weltwirtschaft, aber auch den Vereinigten Staaten selbst im Gefolge des Handelskonflikts entstehen könnte. Die Mehrkosten für Autos, Autoteile, Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte müsse der amerikanische Verbraucher bezahlen. Liefer- und Wertschöpfungsketten würden unterbrochen. Indes verschärft sich der Handelskrieg auch an der Front mit China. Nachdem die USA den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei auf eine schwarze Handelsliste gesetzt hatten, drohte China nun damit, den Export seltener Erden in die USA zu beschränken. Das würde die amerikanische Smartphone-Produktion empfindlich treffen. Die US-Hersteller beziehen 80% ihres Bedarfs an seltenen Erden aus China.
Soweit Thilo Kössler. Das wird SPD-Chefin Andrea Nahles nicht gefallen. Zum ersten Mal sehen Umfragen vor der Landtagswahl in Brandenburg die SPD hinter AfD und CDU. Ein Trend, der sich bereits bei der Europawahl erkennen ließ. Und das nicht nur in Brandenburg. Die SPD ist insgesamt eingebrochen. In Bremen verliert die Partei nach 73 Jahren zum ersten Mal wohl den Bürgermeister. Und Nahles steht im Feuer der parteiinternen Kritiker. Ihre Ämter stellt sie zur Verfügung, der Bundestagsfraktion sozusagen die Vertrauensfrage. und verknüpft diese mit dem Parteivorsitz. So ringen die Genossen gerade um Nahles Zukunft und damit auch um ihre eigene. Katharina Hamburger aus Berlin.
Rund eine Woche nach der Europawahl rumort es in der Großen Koalition weiter, vor allem bei CDU und SPD. So finden sich die Sozialdemokraten nun inmitten einer Personaldebatte wieder. Andrea Nahles hatte überraschend die Wahl der Fraktionsvorsitzenden, den Posten also, den sie im Moment innehat, auf kommenden Dienstag vorgezogen. Mittlerweile zeigt sich, dass der Versuch, die Reihen damit hinter sich zu schließen, auch schiefgehen könnte. Denn es gibt deutlichen Unmut gegen die noch Fraktions- und Parteichefin. Bei der Sondersitzung in dieser Woche ging es hoch her. Teilweise wird aber auch mit mehr als zweifelhaften Mitteln gekämpft. So machte nun ein Gerücht die Runde, dass es angeblich Probeabstimmungen in den drei Gruppen der Fraktion, dem Seehamer Kreis, den Netzwerkern und der Parlamentarischen Linken gegeben habe. Die Mediengruppe VRM aus Mainz hatte berichtet, dass Nahles in diesen Abstimmungen jeweils keine Mehrheit bekommen habe. Dabei handelt es sich jedoch um eine bewusst gestreute Falschmeldung, die umgehend dementiert wurde. Noch ist Nahles auch die einzige Kandidatin für Dienstag. Dass nun von den Kritikern Nahles noch keiner seinen Hut in den Ring geworfen hat, verärgert zu manchen.
Das finde ich persönlich feige. Daher ist es richtig, dass Andrea Nahles jetzt die Machtfrage gestellt hat. Und wenn sie nächste Woche gewinnen sollte, wovon ich ausgehe, dann muss das auch abgeräumt sein. Dann müssen wir auch zur Sacharbeit zurückkehren. So können wir nicht weitermachen,
sagte SPD-Politiker Karl Lauterbach bereits am Mittwoch. Ähnlich sieht es der Vorsitzende des Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs. Er sagte der Funke Mediengruppe, wer sich hätte melden wollen, hätte es am Mittwoch tun können bzw. auch tun müssen. Er glaube, dass es am kommenden Dienstag nur eine Kandidatin gebe, die auch gewählt werde. In Zeiten der Krise seien Sozialdemokraten solidarisch. Sollte die Abstimmung am Dienstag dennoch gegen Andrea Nahles ausgehen, wird damit gerechnet, dass sie dann auch den Parteivorsitz abgeben wird. Rückendeckung bekommt sie und auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer von unerwarteter Seite. Christian Lindner, FDP-Vorsitzender, sagte im Interview der Woche im Deutschlandfunk, das am Sonntag in voller Länge zu hören sein wird.
Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles sind ja in einen regelrechten Shitstorm geraten, beide. Und ich halte nichts davon, dass so schnell gewechselt wird von Hosianna zu kreuziget ihn und dass jede Formulierung ohne jedes Wohlwollen sofort öffentlich zerrissen wird. Mich sorgt das eher, wie schnell es zu solchen Bewegungen kommt.
Lindner bezieht sich dabei wohl auf die mehr als ungeschickten Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer nach der Europawahl, aus denen die Überschrift gemacht wurde, die CDU-Chefin wolle die Meinungsfreiheit regulieren. Dies, das für CDU-Verhältnis schlechte Wahlergebnis, der unkoordinierte Umgang der Partei mit dem Rezo-Video, all das fällt gerade auf die Vorsitzende der Christdemokraten zurück und gibt das Arbeitsprogramm für die kommende Zeit vor. Das Ergebnis der CDU bei den Jungwählern bei der Europawahl könne absolut nicht zufriedenstellen, sagte Philipp Amthor, der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete. Abgeordnete im Deutschlandfunk.
Es ist total enttäuschend. Da müssen wir besser werden und deswegen müssen wir uns auch fragen, wie wir auch in der Darstellung unserer Politik das Lebensgefühl junger Leute wieder besser treffen müssen. Denn ich glaube, es liegt weniger an den Inhalten als vielmehr an der Kommunikation.
Hinzu kommen Fragen der inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Denn die Europawahl hat gezeigt, wie wichtig Klimaschutz der Bevölkerung ist. Entsprechend gibt es nun Versuche, dieses Thema verstärkt anzugehen. Als wenig hilfreich dürfte es deshalb die Parteispitze empfinden, dass es nun Widerstand aus der Unionsfraktion gegen die Empfehlungen der Kohlekommission gibt, konkret gegen die Strukturhilfen, die für den Ausstieg aus der Kohle 2038 nötig sein werden. Eine kleine Gruppe von Parlamentariern übt daran nun öffentlich Kritik. So sagte Olaf Gutting der Deutschen Presseagentur, die Verteilung von Milliarden Steuergeld mit der Gießkanne auf die betroffenen Regionen werde dort keine blühenden Landschaften schaffen. Dem erwiderte Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ebenfalls CDU, auf Twitter, der Kohleausstieg komme, die Stromversorgung bleibe gesichert und bezahlbar.
Katharina Hamburger berichtete. In der Koalition kursiert gerade der Entwurf für das Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Dahinter stecken mehr Befugnisse im Kampf gegen den Terror, wie es sich Bundesinnenminister Horst Seehofer wünscht, aber auch Eingriffe in die Arbeit von Journalisten. Dem Verfassungsschutz wurde das Gesetz es nämlich vergleichsweise leicht machen, Redaktionen und Journalisten digital auszuforschen, auch ohne Richtervorbehalt. Das wäre nicht nur aus Sicht von Journalisten ein Tabubruch. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
Eine Gefahr für das Redaktionsgeheimnis, so stuft die Organisation Reporter ohne Grenzen die Pläne von Innenminister Horst Seehofer ein. Der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst könnten Medien, Server von Verlagen und Rundfunksendern oder Smartphones von freiberuflichen Journalisten hacken, warnt Daniel Moosbrugger von der Organisation Reporter ohne Grenzen.
Quellen müssen sich in Deutschland darauf verlassen können, dass sie vor der Staatsgewalt sicher sind, wenn sie sich mit Informationen im öffentlichen Interesse an Journalisten wenden. Wenn nun bekannt würde, dass es die Möglichkeit gibt, dass Geheimdienste mitlesen, dass sie Server durchsuchen, um so vielleicht die Identität von Quellen herauszufinden, dann könnten Quellen abgeschreckt werden. Und ich glaube, das wäre mit der Pressefreiheit wirklich unvereinbar.
Mosbrucker, Referent für Informationsfreiheit im Internet, verweist auf das Redaktionsgeheimnis, wonach Redaktionsräume besonders geschützt sind und es verboten ist, mit einer Razzia in Verlagsräumen die Identität journalistischer Quellen zu bekommen. Das könne mit einer Online-Durchsuchung aber digital umgangen werden, so die Ansicht von Reporter ohne Grenzen.
Im Digitalen, was jetzt kommen soll, ist es so, dass nicht einmal mehr ein Richter zustimmen soll, sondern da müssen die Geheimdienste nur noch einem geheim tagenden Gremium Bericht erstatten und sagen, wir wollen das tun oder wir haben das gemacht, sodass niemand im Zweifel mitbekommen würde, dass der Staat ja auf den Servern war und mitgelesen hat.
Die Kritik, die auch vom Deutschen Journalistenverband kommt, richtet sich gegen den Entwurf für das sogenannte Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Horst Seehofer will den Nachrichtendiensten durch die geplante Reform mehr Befugnisse geben. Die sogenannte Online-Durchsuchung, also der Zugriff auf Festplatten, das Mithören verschlüsselter Telefonate oder das Mitlesen verschlüsselter Nachrichten, zum Beispiel über WhatsApp, soll ermöglicht werden. Der Entwurf verweist dabei auf die Strafprozessordnung. Demnach dürfen bestimmte Berufsgruppen wie Anwälte, Ärzte oder Priester, also die besonders vertraulich kommunizieren, sich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Der Entwurf will diesen Schutzstatus zwar übernehmen, allerdings die Berufsgruppe der Journalisten außen vor lassen. Das kritisiert die Organisation Reporter ohne Grenzen.
Es ist sehr, sehr klar, dass das Schutzniveau für Journalisten abgeschwächt werden soll.
Der Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln scheint laut Entwurf unter anderem auch bei Ärzten oder Psychotherapeuten nicht als unzulässig zu gelten. Horst Seehofer weist die Kritik zurück. Auf Twitter schrieb er: Wir bekämpfen Terroristen und Extremisten, keine Journalisten. Ein Sprecher ergänzt, man liefere keine Rechtsgrundlage, um Quellen ausforschen zu wollen. Und weiter heißt es, Zitat, wir werden Journalisten und das Redaktionsgeheimnis weiterhin besonders schützen. Die Behauptung, die vorgesehene Novelle gefährde das journalistische Redaktionsgeheimnis und würde es dem Verfassungsschutz vergleichsweise leicht machen, Redaktionen digital auszuforschen, sei haltlos, so das Innenministerium. Daniel Mosbrucker von Reporter ohne Grenzen ist das zu wenig.
Wenn dieses Gesetz in dieser Version kommen sollte, dann wäre das wirklich eine neue Qualität der möglichen Eingriffe in die Pressefreiheit in Deutschland.
Auch vom Koalitionspartner SPD kommt Kritik. Fraktionsvize Eva Högel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Gesetz werde so auf keinen Fall kommen, jedenfalls nicht mit uns.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis. Die Bundesregierung hat sich offenbar erstmals bereit erklärt, Kinder von deutschen Anhängern des Islamischen Staates aus Syrien zurückzuholen. Lena Gürtner.
Das Auswärtige Amt reagierte damit auf die Klage der Großeltern zweier minderjähriger Waisenkinder. Sie hatten mit ihrem Anwalt einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Berliner Verwaltungsgericht eingereicht, um die Bundesregierung zu zwingen, die 4- und knapp 2-jährigen Mädchen nach Deutschland zu holen. Derzeit halten sich die Kinder im Flüchtlingslager Al-Haul in Syrien auf. Das Auswärtige Amt erklärte dem Gericht, man sei bereits seit einiger Zeit darum bemüht, besonders schutzwürdige Kinder aus den Flüchtlingslagern in Syrien herauszuholen. Bisher hatte die Bundesregierung immer angegeben, man habe keine Möglichkeiten zur konsularischen Betreuung auf syrischem Boden. Gegenüber dem Berliner Verwaltungsgericht hieß es nun, man bemühe sich bereits seit Monaten mit Hilfe von Nichtregierungsorganisationen um eine Lösung. Bereits im April habe die Hausleitung des Auswärtigen Amtes die Zustimmung gegeben, mehrere Waisenkinder nach Deutschland zu holen, darunter auch die zwei kleinen Mädchen. Zuvor solle allerdings mit einem DNA-Test ihre Identität geklärt werden. Der Anwalt der Großeltern, Dirk Schönian, begrüßte die Erklärung, kritisierte allerdings, dass völlig unklar sei, wann was geschehe. Angesichts der lebensbedrohlichen Zustände vor Ort sei es nicht hinnehmbar, noch länger zu warten. Auf Anfrage wollte sich das Auswärtige Amt nicht zu dem laufenden Verfahren äußern. Die Bundesregierung schätzt, dass sich derzeit etwa 110 deutsche IS-Anhänger und 200 bis 300 Kinder in den Kurdengebieten Syriens und des Iraks aufhalten. Sie rechnet mit weiteren Klagen deutscher Angehöriger.
Lena Gürtler berichtete. Wieder wird sie die Erste sein, die erste Frau in der neuen Position. Brigitte Bierlein, 69 Jahre ist sie alt, oberste Verfassungsrichterin in Österreich und bis zu den Neuwahlen im September Österreichs Bundeskanzlerin. So will es jedenfalls der Bundespräsident und die Medien im Land, sie jubeln. Nicht wenige Österreicher fragen sogar rhetorisch, könnte Bierlein dann nicht einfach Kanzlerin bleiben? Aus Wien, Srdjan Govedarica.
Es fühlt sich an, als ob ein Regal mit Mickey-Maus-Heften gegen Dostojewski und Tolstoi getauscht wurde.
Dieser Twitter-Nutzer schreibt, was viele in Österreich gerade denken. Mit Brigitte Bierlein bekommt das Land eine Übergangskanzlerin, mit der wohl alle leben können. Die österreichischen Medien jedenfalls beurteilen die Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seltener Eintracht fast durchweg positiv. Doris Vettermann von der Kronenzeitung formuliert es so.
Brigitte Bierlein wird jetzt wahrscheinlich nicht die erste Wahl der SPÖ gewesen sein. Sie gilt politisch eher ein wenig rechts der Mitte. Aber natürlich, eine Frau wird die SPÖ schlecht haben ablehnen können.
Auch die Tageszeitung Der Standard greift den eher konservativen Ruf der Juristin auf. Doch das müsse in dieser Situation kein Nachteil sein, schreibt die Zeitung in einem Kommentar, der mit gut, besser, weiblich überschrieben ist.
Es gibt eine rechtskonservative Mehrheit im Land. Und alles, was diese Mehrheit und deren Vertreter durch ihren Populismus in Verruf und durch ihre Skrupellosigkeit an den Abgrund gebracht hat, ist Bierlein fremd.
Van der Bellen schreibt Geschichte, so Der Standard, und weiter, es sei eine überraschend gute Geschichte. So sieht es auch Christoph Gottanko von den Oberösterreichischen Nachrichten.
Nun, wir haben ja anlässlich des Misstrauensantrags beide gehört, dass die Republik ins Chaos stürzt. Das ist erwiesenermaßen Unsinn. Wenn man alle diese Veranstaltungen verfolgt, die hier in den letzten Tagen stattgefunden hat, so geht das alles in bester Ordnung, läuft das alles in bester Ordnung ab. Und der Herr Bundespräsident macht hier natürlich eine hervorragende Figur, weil er die Gesetze genau kennt, sie befolgt und auch in der Auswahl der Personen sehr, sehr gut unterwegs ist.
Brigitte Bierlein ist gerade dabei, ihr Kabinett zusammenzustellen. Zwei Namen hat sie schon genannt. Vizekanzler und Justizminister soll der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofes Clemens Jablona werden. Außen- und Europaminister Alexander Schallenberg, derzeit Leiter der Europasektion im Kanzleramt. Beide gelten als ausgewiesene Experten in ihren Fachbereichen und genießen hohes Ansehen. Damit könnte das Kabinett Bierlein neue Maßstäbe setzen für die Auswahl künftiger Minister, sagt Nina Horacek vom Wiener Magazin Der Falter.
Also ich hoffe, dass das Vertrauen in die Politik jetzt ein Stück weit wieder zurückgewonnen wird von der Bevölkerung. Ich erwarte mir jetzt nicht die großen Reformen, das ist auch nicht die Aufgabe dieser Expertinnen und Experten, das wurde auch klar gesagt. Aber natürlich wird die Latte hoffentlich dann im Herbst ein bisschen höher hängen, was sagen das Spitzenpersonal in der Regierung betrifft.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach davon, dass die neue Übergangsregierung eine, Zitat, Vertrauensregierung werden soll. Brigitte Bierlein scheint als Kanzlerin jedenfalls einen ordentlichen Vertrauensvorschuss im Land zu bekommen. Diese Wienerin könnte sie sich auch für eine längere Zeit als Kanzlerin vorstellen.
Ich finde es ein bisschen schade, dass die erste Rolle der Frau sozusagen für die Interimsregierung verschwendet wird.
Der Bericht aus Wien von Srdjan Govidarica. In Budapest rammt am Mittwochabend ein Kreuzfahrtschiff, ein Ausflugsboot. Das sinkt binnen Sekunden und mindestens 7 Menschen sterben dabei. 21 weitere werden noch vermisst, doch die Rettungskräfte haben nur noch wenig Hoffnung, sie lebend zu finden. Derweil wurde der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes festgenommen. Rupert Waldmüller berichtet.
Am Vormittag hat die südkoreanische Außenministerin Kyung Hua Kang die Unfallstelle an der Margaretenbrücke direkt in der Budapester Innenstadt besucht. Auch die ersten Angehörigen der Opfer aus Südkorea sind inzwischen in der ungarischen Hauptstadt angekommen. Bei einer Pressekonferenz bedankte sich die Außenministerin noch einmal ausdrücklich bei allen, die seit Tagen im Einsatz sind, um die Opfer des Schiffsunglücks zu finden. Ich danke allen Einsatzkräften, die alles getan haben für die Suche nach den Vermissten. Auch 2 Tage nach der Katastrophe läuft noch immer die Suchaktion entlang der Donau und an der Unfallstelle. Spezialtaucher konnten allerdings noch nicht zu dem Wrack auf dem Grund der Donau vordringen, in dem viele der Vermissten vermutet werden. Die Strömung der Donau ist zu stark und die Sicht gleich null, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó. Und weil der Wasserspiegel immer weiter steigt, ist auch eine Bergung des Wracks bisher nicht möglich. Das Wrack liegt tiefer als 6 Meter und das Wasser wird wegen des angekündigten Regens noch weiter steigen, nach Behördenangaben um 50 bis 60 Zentimeter. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Allerdings rückte gestern der Kapitän des schweizerischen Schiffs, das den ungarischen Ausflugsdampfer gerammt hatte, in den Fokus der Ermittlungen. Der ukrainische Kapitän des Kreuzfahrtschiffs, das in den Unfall involviert war, wurde verhört und anschließend festgenommen. Ein Haftbefehl wurde beantragt. Der Mann wird verdächtigt, den Schiffsverkehr gefährdet und damit den tödlichen Massenunfall verursacht zu haben, heißt es. Mehr will die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen aber nicht dazu sagen. Imre Horvat, Generalsekretär des ungarischen Schifffahrtsverbands, vermutet menschliches Versagen als Unfallursache. Ich glaube, dass es sich um Achtlosigkeit handelt. Wenn ein Schiff ein anderes rammt, ist das Unaufmerksamkeit. Es handelt sich hier um einen Überholvorgang. Beim Überholen auf engem Raum und unter einer Brücke ist es sehr eng, muss das überholende Schiff um Platz bitten. Das Kreuzfahrtschiff hat das kleinere Schiff von hinten gerammt, also war es das überholende Schiff und es hätte um Raum für den Überholvorgang bitten müssen. Der Vorsitzende des ungarischen Binnenschifffahrtsverbands, Attila Bencsik, äußerte im ungarischen Fernsehen die Vermutung, dass das Kreuzfahrtschiff zu schnell zwischen den Brückenpfeilern durchgefahren ist und die dadurch entstandene Sogwirkung den Unfall verursacht haben könnte. Man sieht auf den Aufnahmen, dass als das große Schiff die Horbliani eingeholt hat, der hintere Teil sinkt. Das könnte entweder durch den Aufprall verursacht sein oder, das sieht man leider auf den Aufnahmen nicht völlig klar, durch eine Sogwirkung, die das kleinere Schiff erfasst hat. Daraufhin ist es dann gekentert. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und versprach, die Ursache für das Unglück so gründlich wie möglich aufklären zu lassen. Bis das Wrack geborgen werden kann, wird es aber wohl noch dauern. Die Einsatzkräfte setzen deshalb die Suche nach den 21 Vermissten fort.
Rupert Waldmüller über das schwere Bootsunglück in Ungarns Hauptstadt Budapest. Was wir da gerade im Streit zwischen den Philippinen und Kanada beobachten, offenbart das globale wie schmutzige Geschäft mit dem Plastikmüll. Viele westliche Staaten entsorgen ihren gebrauchten Kunststoff in Asien. Dort soll er dann angeblich zerlegt und wiederverwendet werden. Doch das ist in vielen Fällen bloß ein Märchen, auch weil der ausgeschiffte Müll so oft minderwertig ist, dass er sich überhaupt nicht recyceln lässt. Allein aus Deutschland gehen auf diese Weise rund 1 Million Tonnen Plastik im Jahr nach Asien. Die Philippinen jedenfalls schicken jetzt 69 Schiffscontainer voll mit Abfall zurück nach Kanada. Und Lena Bodewein berichtet.
Container um Container wird auf die MV Bavaria gehievt. 69 Stück enthalten brisante Fracht, mehr als 1300 Tonnen kanadischen Müll, der seit gut 5 Jahren auf den Philippinen lagert. Offiziell sollte es Plastikmüll sein, der in dem südostasiatischen Land recycelt werden sollte. Aber es war Hausmüll, Altpapier, Plastikflaschen und volle Windeln. Und diesen Müll wollten die Philippinen nicht haben. Jahrelang hatten die beiden Länder verhandelt, in den vergangenen Monaten heftig gestritten, was damit nun geschehen sollte. Die Philippinen zogen ihren Botschafter aus Kanada ab. Präsident Duterte drohte in seiner üblichen drastischen Rhetorik sogar mit Krieg. Jetzt war es soweit. Sie beladen das Schiff und sobald das getan ist, fährt es über den chinesischen Hafen Kaohsiung zu seiner Endstation, dem internationalen Hafen von Vancouver. So verkündete es die Chefin der Hafenbehörde und fügte hinzu, das sei ein Moment des Stolzes für alle Philippiner. Der Außenminister des Landes erklärte die Angelegenheit für beendet. Begleitet wurde die Abfahrt von Protesten. Nehmt jetzt euren Müll zurück, stand auf Plakaten und Hüten der Demonstranten. Die Philippinen sind nicht die Müllhalde der Welt. Der Müllhandel ist nicht akzeptabel. Eine verabscheuungswürdige Methode, die vor allem der globale Norden anwendet, um den Müll loszuwerden, den sie in ihren Ländern nicht verarbeiten können, erklärt Lea Guerrero von Greenpeace. Dieser Müllhandel wirkt sich negativ auf die Menschenrechte derer aus, die den Müll annehmen müssen. Seit mehr und mehr Bilder von Plastikbergen, Halden, die ganze Dörfer umgeben, illegal abgefackelten Plastikhaufen aus Indonesien, Malaysia und anderen Ländern Südostasiens auftauchen, wächst auch der Widerstand in diesen Ländern. Der reiche Norden soll seinen Müll behalten. China nimmt seit 2018 keinen Plastikmüll mehr aus den Industrieländern auf. Seitdem wird vieles nach Südostasien geschickt, offiziell zum Recyceln. Aber wie Malaysias Umweltministerin vor einigen Tagen erklärte, die Bürger Großbritanniens etwa glauben, dass dieses Material hierher zum Recyceln geschickt wird. Aber es wird nur in unserem Land als Müll abgeladen. Viele Unternehmen senden Abfall nach Malaysia, ohne sich darum zu kümmern, ob das Material recycelbar ist, ob die Partnerfabriken arbeitsfähig sind und ob das Land diese Aufgabe überhaupt übernehmen kann oder möchte. Malaysia versinkt im Müll und macht nicht mehr mit.
Mit dem Bericht von Lena Bodewein enden diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.